Jetzt kommt die schlechte Botschaft. Durch Sport nimmt man nicht ab. Aber jetzt kommt die gute Botschaft danach. Durch Sport verändert man den Organismus so, den Metabolismus und den Körper so, dass er zu einer richtigen Rennmaschine, zu einem richtigen Verbrennungsmotor wird. Und das ist der eigentliche Effekt der Körperlichkeit, des körperlichen Trainings, eine nachhaltige Veränderung des Körpers.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Ingo, Wir feiern heute Geburtstag.
Bist du 40?
Schön wär's. Wir nehmen die 50. Folge auf. Kaum zu glauben, oder?
Würde ich auch so sagen. Das war so kurzweilig und trotzdem so interessant und spannend. Also die 50 müssen wir feiern, da hast du recht.
Ja, wirklich. Gut, das nehmen wir mal zum Anlass, 50 Fitnessmythen zu hinterfragen.
Ist schon eine ganz schöne Anzahl. Schaffen wir das so? Was meinst du?
Das weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir Folge 1 und Folge 2 machen.
Ich glaube, A und B wäre gut. Ja.
Und jeweils 25
ja, das
Mythen.
Das macht Sinn.
Gibt es einen Mythos, der sich seit Ewigkeiten hält und über den du nur den Kopf schütteln kannst?
Ja, der älteste Mythos sicherlich verknüpft mit Winston Churchill. Kennen wir ja alle, das war ja Prime Minister in England und der wurde ja mal gefragt, warum ist er so alt geworden, warum geht es ihm so gut und da hat er gesagt, no sports. Ja. Und das ist ein Mythos, der natürlich falsch ist, weil er war schon ein Cricketspieler, er ist auch viel geritten. Das heißt also, er wäre schon sehr sportlich unterwegs. Nur dieser Mythos, dass er es mal gesagt haben, dass sein Alter aufgrund dessen eben nichts getan zu haben im Sinne des Sports, das hält sich lange.
Ein anderes Extrem ist, Sport muss wehtun. Erst dann bringt er etwas. Auch ein Irrtum?
Ja, das muss man ganz klar sagen. Wir sind ja nun in der Tat, und ich sehe das leider bei vielen Menschen aktuell durch die Social Media, mir ist so ein bisschen darauf geprägt, es muss wohl offensichtlich wehtun. Es gibt ja immer höher, schneller, weiter. Mhm. Aber im Sinne der Gesundheit, über das reden wir ja, oder über Fitness, hat das nichts mit Wehtun zu tun, ganz im Gegenteil sogar. Wir sind ja keine Spitzenathleten, keine Hochleistungsmaschinen im weitesten Sinne. Und das bedeutet, ja, Sport muss nicht immer wehtun, weil dann muss man ja immer über eine Grenze hinweg, eine Barriere überwinden. Und genau deswegen muss man sagen, dass viele Symptome, die man dann so als, ja, jetzt hat endlich was gebracht, ich war nass geschwitzt und der Muskelkater ist am anderen Tag entstanden, das sind keine Symptome dafür, dass das Training richtig gut war. Sondern ganz im Gegenteil, sogar manchmal ist es einfach too viel, too much. Heißt, lieber zurückschrauben, weh muss es nicht immer tun. Manchmal ja.
Ja, Stichwort Muskelkater. Um den ranken sich ja auch einige Mythen. Ich nenne mal zwei. Erstens, denen beugt Muskelkater vor.
Mythos falsch. Dehnen wäre ja in der Tat eine Lösung, weil man den Muskel dann in die Länge zieht. Aber Muskelkater entsteht ja aus einem völlig anderen Grund. Muskelkater ist ja ein innerer Prozess, der das Immunsystem quasi anregt, eben diesen Kater zu produzieren und Heilungsprozesse einzuleiten. Und das kann man auch nicht weder durch Vorbeuge noch durch Prävention, einfach indem man den Muskel möglichst lang zieht vor dem Training, erreichen. Man erhöht so ein wenig die Stoffwechselsituation. Ja, das stimmt durch das Dehnen. Also der Metabolismus wird ein wenig angeregt. Aber das hat nichts damit zu tun, dass dadurch dann der Muskelkater vermieden wird.
Zweite Annahme, Massagen helfen beim Muskelkater. Falsch oder wahr?
Sagen wir so, es ist unterstützend. Sie helfen deswegen, weil es so ein wenig den Metabolismus fördert und damit die Heilung ein wenig aktiviert und beschleunigt. Man muss sich das ja wie folgt vorstellen. Muskelkater entsteht in der Regel durch Einrisse in der Muskulatur. Kleine Gewebeeinrisse. Blutet nicht, aber dadurch entsteht das. Dann wird das Immunsystem darauf aufmerksam und das Immunsystem reagiert und dadurch werden dann bestimmte Botenstoffe ausgesendet und dann entsteht da eben ein erhöhter Stoffwechsel. Mehr Wasser wird eingelagert, Reparaturprozesse finden da statt, es wird röter, wärmer, das ist genau das. Die Zelle quillt so ein wenig auf und das verspüren wir als Kater. Quasi der innere Druck aus dem System. Und wenn ich das so ein wenig unterstütze, da kann man auch wärmende Bäder beispielsweise machen oder einen leichten Spaziergang. Und ähnlich ist eine Massage auch. Sie darf nicht intensiv sein, aber so eine Massage, die also ein wenig die Durchblutung fördert, das kann helfen, die Regeneration und Reparaturprozesse zu beschleunigen. Vor allen Dingen auch so eine leichte, ruhige Aktivität Früher hat man ja auch immer gesagt, so ein Mythos, der immer so mit dem Muskelkater mitschwingt, da musst du die gleiche Belastung normal machen, dann geht er wieder weg. Nein, natürlich nicht. Ja, ganz im Gegenteil sogar. Gib dem Muskel Ruhe und deswegen so ein ruhiger Spaziergang, eine leichte Regeneration im Sinne der körperlichen Aktivität, das hilft.
Mir hilft nichts tun, glaube ich.
Das habe ich mir gedacht, es dauert nur viel länger dann, Anja. Das muss ich dir leider sagen. Es ist so. Ja.
Dagegen wird Sport ja auch immer wieder als ein wahrer Gute-Laune-Macher angepriesen. Mhm. Es heißt, Sport macht glücklich. Ist das nur eine Vermutung oder steckt mehr dahinter?
Also wenn ich laufen gehe, ich finde das Glück auch nicht bei jedes Mal.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Aber grundsätzlich, ja, es sind verschiedene Prozesse, die dahinter stecken. Insofern würde ich sagen, es ist wahr. Warum? Man muss es richtig machen, genau in der richtigen Intensität. Man muss in so einen Flow kommen, sodass es wirklich ganz selbstverständlich ist, dass man da gerade läuft, walkt, radelt oder schwimmt. Es führt erst einmal dazu, dass hormonelle Prozesse stattfinden, die dazu führen, dass eben die Glückshormone, die Endorphine ausgeschüttet werden. Nach einer gewissen Zeit einfach verändert sich der hormonelle Prozess in unserem Körper und das macht zunächst, weil wir die Sorgen des Alltags nicht mehr festhalten können, erst einmal eine bessere Laune. Ob sie denn gleich gut ist, das sei mal dahingestellt. Aber sie wird besser. Warum auch? Während der körperlichen Aktivität brauchst du 50% deiner Aktivität dafür, dass du eben läufst, walkst, radelst oder schwimmst. Das heißt, du kannst dich gar nicht mit der dunklen Wolke über dir so unendlich lange beschäftigen. Das ist an sich der erste Effekt neben dem hormonellen Prozess. Ablenkung. Und das macht natürlich auch erstmal gute Laune. Und das Letzte ist, ja, in der Tat kommt es auch nachhaltig zu Veränderungen, auch auf kognitiver Ebene, also zu Anpassungen. Das bedeutet also, dass man viel schneller zum Beispiel in den Gute-Laune-Prozess hineinkommt und dass man überhaupt deutlich eine eher optimistische Stimmung bekommt, insbesondere dann, wenn man immer mit dem Sport ein positives Erlebnis verbindet, wie also eine Konditionierung. Insofern geht man in den Sport rein, weiß man so gleich, ich habe danach ein viel besseres Gefühl.
Was hat es denn mit der Aussage auf sich, dass Sportler und Sportlerinnen seltener krank sind?
Das stimmt in der Tat, da gibt es schöne Statistiken zu, allerdings auch hier eine Frage der Dosis. Denn wir wissen auch, dass Spitzensportler, die häufig an die Grenze herangehen, schon häufiger krank werden, insbesondere dann, wenn sie es gerade übertreiben, weil das Immunsystem da eine ganz wichtige Rolle spielt. Diese wichtige Rolle spielt es deswegen, weil es auch trainiert werden kann. Und wenn ich es denn im Sport nicht übertreibe, verändern sich zwei grundsätzliche Dinge beim Immunsystem. Das sind ja so Killerzellen, die da überall rumschwirren und dann letztendlich alles, was kreucht und fleucht und in den Körper hinein will, also angreift und unschädlich macht. Also, was passiert? Von der ersten Sekunde an der körperlichen Aktivität ist das Immunsystem stimuliert, aktiviert. Und das führt dazu, dass es trainiert wird in zwei Komponenten. Erstens haben wir eine größere Anzahl an Immunzellen. Das heißt, wir haben also mehr Abwehr. Und das Zweite ist, die Qualität auch des Immunsystems wird besser. Das heißt, dass viel mehr quasi durch das Immunsystem angegriffen werden kann und weniger Killerzellen eingesetzt werden müssen. Also die Effizienz wird einfach deutlich besser. Also zwei Komponenten, Quantität und Qualität, das macht das Immunsystem besser und leistungsfähiger und deswegen sind wir einfach weniger krank.
Dass wir uns bewegen müssen, um gesund zu bleiben, sollte uns inzwischen allen klar sein. Insbesondere
dir auch, du hast gesagt, du willst rumsitzen.
Doch wie wir uns bewegen, dazu gibt es dann viele Irrtümer. Also Radfahren und Schwimmen sollen zum Beispiel die gesündesten Sportarten sein. Oder ist das gar kein Irrtum?
Nein, ich würde sagen, das ist falsch. Warum soll Radfahren und Schwimmen gesünder sein als Walken, als Nordic Walken, als Spazierengehen oder als andere Dinge? Es ist erstmal ganz entscheidend, Anja, dass man überhaupt etwas tut. Und die Körperzelle, die weiß gar nicht, was du tust gerade. Die Körperzelle weiß nur, Anja ist unterwegs und das wäre schön, wenn sie es denn tut. Also insofern wird Energie produziert und das ist unabhängig von der Tätigkeit. Gut, bestimmte Strukturen werden anders belastet. Beispielsweise beim Schwimmen schwebst du ja mehr. Und hast gerade, wenn du aktuelle Gelenkprobleme hast, den größeren Vorteil vielleicht, dich dann damit zu entlasten. Das Gleiche gilt ja beim Radfahren auch. Wenn du zum Beispiel übergewichtig bist und dann direkt mit dem Laufen anfangen möchtest, ist das sicherlich nicht die richtige Strategie, sondern du musst erstmal dich langsam wieder einfinden in die Belastung und den Körper vorbereiten. Und so haben die Gelenke etwas davon, wenn du quasi die meiste Last auf dem Sattel hast. Aber ansonsten zu sagen, das ist gesünder als das andere, das stimmt so nicht, sondern es hängt immer davon ab, welche Voraussetzungen bringst du mit und da ist die eine Sportart besser als die andere. Aber per se zu sagen, die ist gesünder als die andere, nein, das ist ein klarer Irrtum.
Joggen auf Asphalt schadet den Gelenken. Ist da was Wahres dran?
Falsch. Denn wenn wir uns die Knorpelstrukturen anschauen von Läufern und Läuferinnen, die es denn auch richtig machen. Es muss ja nicht immer Marathon sein und hunderte von Kilometern in der Woche. Das ist natürlich Materialverschleiß. Aber letztendlich, wenn wir eine ausgebildete Muskulatur haben, Stoßdämpfersystem für die Gelenke, ist das schon mal ein guter Indikator, dass nichts passiert. Und das Zweite ist, der Knorpel hängt ja am Tropf der Bewegung. Und deswegen ist für mich das Sitzen und Nichtstun und Nichtlaufen viel entscheidender und gefährlicher für den Knorpel und schadet den Gelenken viel mehr als das vielleicht unregelmäßige Laufen auf Asphalt. Man soll es nicht dauerhaft machen, immer mal verändern, aber auch die Schuhtechnik, die moderne Schuhentwicklung hat sehr dazu beigetragen, eben, dass auch die Belastung von den Gelenken weggenommen wurde in der Dimension. Also insofern wissen wir, dass Läufer in der Regel, wenn sie es denn regelmäßig und gut tun, sogar einen dickeren Knorpel haben, mehr Fläche und Volumen an Knorpel haben als Nichtsportler. Und das ist ein gutes Zeichen. Also Laufschuhe geschnürt und raus, die Gelenke nehmen dadurch keinen Schaden.
Ja, da bist du beim Ausdauertraining. Mhm. Das soll ja gesünder sein als Krafttraining. Ist quasi so das Nonplusultra für unsere gesunde Fitness. Würdest du das auch so sehen?
Nein, das sehe ich nicht so. Es ist natürlich immer eine Frage der Phase. In welcher Lebensphase befindest du dich gerade? Und welche Fähigkeiten bringst du mit? Natürlich hat das Ausdauertraining einen Heiligenschein. Das kann man nicht anders sagen, denn wir wissen ja alle, so Silvester um 0.03 Uhr würden wir alle mal sagen, ich müsste mal wieder. Und da fällt uns immer natürlich das Laufen, Radeln, Schwimmen oder Walken ein. Ist auch richtig, weil Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind bei uns in der Gesellschaft natürlich sehr populär. Und da ist wichtig, eben doch regelmäßiges Ausdauertraining zu betreiben, um eben die Herzfunktion leistungsfähiger und optimaler zu halten, die Lunge einfach besser zu versorgen und auch leistungsstärker zu machen, die Blutgefäße elastischer zu halten. Aber es gibt ja auch viele andere Erkrankungen. Nehmen wir nur das Thema Gelenkerkrankung beispielsweise. Da ist Muskeltraining viel entscheidender, weil es einfach die Stoßdämpfer für die Gelenke darstellt. Oder auch die Muskelmasse, wenn ich viel Krafttraining gemacht habe, reguliert viel besser in meinen Hormonhaushalt ein, sodass ich einfach weniger Übergewicht bekomme, deutlich mehr meine Hormonregulation im Griff habe und selbst auch langfristig einfach selbstständiger und mobil bleibe. Deswegen sind die Muskeln quasi der Garant für langes, hochwertiges Leben. Und insofern hängt es immer so ein bisschen von der Lebensphase ab. Ich würde sagen, so von 30 bis 50 ist das Ausdauertraining wichtiger als das Muskeltraining. Und ab dem 50. Lebensjahr wird das Muskeltraining wichtiger als das Ausdauertraining.
Viele Frauen scheuen ja immer noch das Muskeltraining, weil sie die Auffassung haben, Muskeltraining macht breit.
Ich würde sagen, eher Essen macht breit. als das Training, ja. Natürlich ist es so, dass Muskulatur, wenn sie wächst, ein wenig eine athletische Figur macht. Und athletische Figur hat ja auch etwas mit Ästhetik zu tun. Es ist auch hier immer eine Frage der Dosierung. Nicht jedes Muskeltraining macht breite Schultern. Aber es gibt Formen des Muskeltrainings, die es tun, wo viel Muskelmasse wächst. Es gibt aber andere Formen des Muskeltrainings, wo sich die Ausdauer der Muskulatur, die Koordination der Muskulatur oder auch die Leistungsfähigkeit aus der Muskulatur heraus verbessert. Und das sind ganz unterschiedliche Anpassungsmöglichkeiten. All diese hat die Muskulatur. Insofern nur die breiten Schultern zu bekommen, passiert mit einer einzigen Methode. Und die muss man an sich auch gar nicht ausführen, kann man aber tun.
Viele gehen auch davon aus, im Alter lohnt sich Krafttraining nicht mehr. Ist das berechtigt?
Nein, das ist auch ein Irrtum, wirklich. Das Motto lautet halt nur, je oller, je doller. Je älter ich werde, umso mehr muss ich dafür tun, dass die Muskulatur leistungsfähig bleibt. Aber ich kenne viele Seniorinnen und Senioren, die erst mit 60 oder 70 sogar begonnen haben, Muskeltraining zu betreiben. Und da haben sich noch tolle Anpassungserscheinungen ergeben, sowohl in der Kraft als auch in der Ausdauer der Muskulatur. Und selbst das Muskelvolumen ist gewachsen, weil Muskeln aufgrund der Zellteilung immer quasi in einem jugendlichen Alter sich befinden, egal wie alt ich bin. Und das bedeutet, Jugendliche sind immer trainierbar und das gilt insbesondere auch für unsere Muskeln.
Wer hätte das gedacht?
Dauersitzen habe ähnliche Effekte wie Bettlägerigkeit.
So kann man das wirklich auch richtig beschreiben, denn körperliche Inaktivität steckt ja so dahinter. Bei beiden ist die Schwerkraft fast weg. Also bei dem einen sitzt man nur auf den Höckern sozusagen, bei dem anderen liegt man quasi auf der ganzen Fläche. Beides ist Bewegungsmangel. Und gerade auch die Zeiten des Sitzens nehmen ja in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark zu. Wir gehen ja aktuell davon aus, dass es so im Schnitt etwa 10 Stunden pro Tag wir Sitzzeiten haben. Und das ist einfach zu viel, wenn wir dann auch noch Liegezeiten dazu haben. Und wenn sich das addiert, ist der Reiz auf den Körper einfach zu gering. Und insofern ist es in der Tat so, Bettlägerigkeit oder Sitzzeiten unterscheiden sich in dem negativen Effekt auf die Reduktion der Muskelmasse, auf das Schwinden der Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems und einfach gar nicht. Inaktivität bleibt Inaktivität, egal ob im Sitzen oder im Liegen.
Also aufstehen und gehen. Spazieren gehen wird aber gern als Bewegungsform für Rentner und Rentnerinnen angesehen. In unserem Kopf hat sich auch die Annahme verfestigt, spazieren gehen bringt nichts.
Ja, leider ist so das in dem Kopf verhaftet. Aber wenn ich das natürlich in einem bestimmten Tempo mache beispielsweise oder eine bestimmte Länge, ist das sogar sehr gut. Und vor allen Dingen für Einsteiger und Einsteigerinnen ist das eine wunderbare Möglichkeit, zurückzukommen zum aktiven Leben. Oder auch gerade in einem gewissen Alter, wo man sagt, ich möchte nicht mehr laufen, ich möchte einfach nur spazieren gehen, das regelmäßig jeden Tag, hat das natürlich einen tollen Effekt, weil es einerseits das Herz-Kreislauf-System aktiviert, die Blutgefäße bleiben wirklich elastischer auch. Das Herz pumpt ein wenig mehr, ich nehme mehr Sauerstoff auf, tanke Sonnenlicht und insofern ist das ganz toll. Ich bewege mich an der frischen Luft, das ist das Erste. Und zum Zweiten, wenn ich das in einem Rhythmus mache, der mir eben sehr, sehr wichtig ist, dann habe ich ganz, ganz positive Effekte. Heißt also, mit einem Tempo von etwa auf 4 Schritten einatmen, auf 4 Schritte einmal ausatmen, bin ich immer im richtigen Modus. Ich darf natürlich nicht schlendern, wie man so an Geschäften vorbeigehen kann. Das ist zu wenig intensiv. Also eine gewisse Atemfrequenzerhöhung brauche ich, eine gewisse Herzfrequenzerhöhung brauche ich. Dann ist es total effektiv. 4 Schritte einatmen, 4 Schritte ausatmen, ist genau das richtige Tempo. Und dann habe ich auch einen tollen gesundheitlichen Effekt auch beim Spazierengehen.
Dann gibt es ja noch diese Faustregel, täglich 10.000 Schritte zu gehen.
Diese 10.000 Schritte sind wirklich ein Mythos. Ich erreiche das auch nicht, wenn ich nicht Sport treiben würde, weil es ist eine hohe Latte, die da so liegt. Aber sie ist ja entstanden dadurch, indem 1964 bei den Olympischen Spielen in Tokio ein japanischer Gerätehersteller einen Schrittzähler präsentiert hat, der eben den Namen 10.000 Schritte getragen hat. Und seitdem hält sich eben dieser Mythos unter diese Messlatte von 10.000 Schritten. Wissenschaftlich gibt es keinen Beweis dafür. Ist auch nicht notwendig, eine derartig hohe Anzahl an Schritten zu sammeln, weil viel entscheidender ist das Tempo, die Intensität dieser Schritte. Und das bedeutet also, jeder sollte so ein wenig gucken, wie viel schaffe ich eigentlich im Alltag und dann plus 3.000, das reicht in der Regel aus. Also wenn man 3.000 Schritte normalerweise geht, zählt man 3.000 Schritte dazu und so kommt man in einen individuellen Modus hinein, der viel effektiver und sinnvoller ist als diese viel, viel, viel zu hohe Latte von 10.000 Schritten pro Tag.
Ein weiterer Grund, um mehr Sport zu treiben, ist bei vielen von uns natürlich die Körperfigur. Weil wir nämlich davon ausgehen, Sport mache schlank.
Ja, das muss man vielleicht anders sagen. Viele Sportler haben eine schlanke Figur. Das stimmt. Mhm. Ja. Aber das liegt nicht nur am Sporttreiben, sondern das liegt am gesamten Lebensstil. Weil Sportler haben einen guten Lebensstil. Und jetzt kommt die schlechte Botschaft. Durch Sport nimmt man nicht ab. Aber jetzt kommt die gute Botschaft danach. Durch Sport verändert man den Organismus so, den Metabolismus und den Körper so, dass er zu einer richtigen Rennmaschine, zu einem richtigen Verbrennungsmotor wird. Und das ist der eigentliche Effekt der Körperlichkeit, des körperlichen Trainings, eine nachhaltige Veränderung des Körpers. Natürlich ist es immer ganz wichtig, Körper wird dann schlank, wenn Energieaufnahme und Energieverbrauch irgendwo in einer Harmonie sind. Und das ist bei uns im Alltag bei den meisten Menschen einfach nicht der Fall. Sie konsumieren zu viel, sie essen zu viel, insbesondere leere Kalorien, die dann auf der anderen Seite keine Verbrennung haben durch körperliche Aktivität. Und das führt letztendlich zur Zunahme. Das machen Sportler und Sportlerinnen eben nicht. Sie achten auf ihre Bilanz, weil sie einen anderen Lebensstil haben. Und das ist letztendlich dafür der Garant, dass sie einfach schlanker aussehen.
Essen und Trimmen, beides muss stimmen. Ich höre es schon, wie du es mir eigentlich sagen möchtest.
Das stimmt.
Bei der Frage, welches Trimmen nun besonders viel Sinn macht, fällt mir die Annahme ein, beim Joggen verbrennen wir am meisten Kalorien. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Das hängt immer auch hier von der Intensität ab. Und wenn ich zum Beispiel eine Stunde Muskeltraining betreibe oder mal eine Stunde Mountainbike und dabei den Berg beklimme, verbrenne ich mindestens mehr als beim Laufen. Joggen vielleicht, mal eine Zahl zu sagen. Ich bin meinen gut 70 Kilo verbrenne pro Stunde je nach Tempo zwischen 500 und 600 Kilokalorien ungefähr. Wenn ich aber weiß, ich fahre eine Stunde Mountainbiken und gehe einen Berg hoch, dann habe ich aber auch schon mal 700, 800, 900 Kilokalorien, je nach Steiger und je nach Geschwindigkeit. Das bedeutet also, dass wir es nicht sagen können, die Sportart verbrennt mehr als die andere, sondern es ist immer eine Frage der Länge. Ja, wenn wir alles auf eine Stunde rechnen, ist das sicherlich vergleichbar, aber insbesondere der Intensität, die ist viel entscheidender dafür und die bewertet den Kalorienverbrauch, den wir aber tunlichst vergessen können, weil es ist doch egal, ob du beispielsweise bei der einen Sportart 50 Kilokalorien pro Stunde mehr verbrennst oder nicht. Wir werden nur so ein bisschen immer darauf geeicht, oh, die Kalorie, der ist ja so böse. Nee, vergessen wir bitte beim Sport das Kalorienzählen.
Und die Fettverbrennung beginnt ja sowieso erst nach 30 Minuten, sagt man doch immer wieder, oder?
Natürlich nicht, Anja. Wenn wir beide jetzt hier sitzen, ganz ruhig, verbrennen wir Fette. Das heißt also, all das, was wir jetzt tun, passiert, indem wir unsere Fette gerade nutzen, was auch gut ist. Aber auf der anderen Seite, auch wenn du körperlich aktiv bist, laufen beide Systeme, Kohlenhydratverbrennung und Fettverbrennung, immer parallel. Es ist nur so, dass wenn du Anfänger und Anfängerin bist, kannst du Fettverbrennung unter körperlicher Aktivität noch nicht so gut. Wir nennen das Fettoxidation. Also unter Sauerstoff Energie bereitzustellen. Dazu zieht man dann eben die Fette heran. Das muss man erst wieder lernen. Und das lernt man, indem man einfach häufiger und länger Ausdauereinheiten macht. Das ist die klassische Form, um Fettoxidation zu lernen, also Ausdauertraining. Und das kann man verschieben. Das heißt, am Anfang brauchst du in der Tat wirklich 20 bis 30 Minuten, bis die Fettverbrennung dominanter wird als die Kohlenhydratverbrennung. Aber bei Spitzensportlern ist das von der ersten Sekunde so. Ja, die verbrennen fast gar keine Kohlenhydrate, weil sie sparsam damit umgehen und gehen lieber auf das große Reservoir Fette, weil sie damit deutlich länger durchhalten können. Es ist also immer eine Frage des Trainingszustandes und der Belastung, welche Energiequelle du gerade einsetzt.
Was uns sonst noch so zu schaffen macht, sind zum Beispiel irgendwelche Dellen an den Oberschenkeln. Immerhin, so heißt es zumindest, Sport verhindert Zellulite. Was sagst du
dazu? Würdest dir wünschen, dass da was dran ist.
Ja, ehrlich gesagt schon, ja.
Ist aber leider ein Mythos.
Toll.
Und selbst sehr sportliche Frauen leiden darunter, nicht selten. Man nennt es ja auch Orangenhaut, was ja ein bisschen auch netter ist. Aber man muss sagen, dass 80% der Frauen insbesondere aufgrund der genetischen Besonderheit, dass das Bindegewebe eine andere Struktur hat. Das ist nämlich so ein bisschen gitterartig aufgebaut und da quillt das dann so ein bisschen durch. Insbesondere auch das Fettgewebe, was aber auch notwendig ist. Und das fördert eben diese Dellenbildung. Aber das ist eben genetisch bedingt und da kann man noch so viel reiben, pudern, duschen, bürsten. Es bringt nichts. Natürlich wird das Bindegewebe von Sportler und Sportlerin etwas straffer und lässt weniger die Gitterstruktur erscheinen. Aber vom Grundsatz her, auch durch noch so viel Training, wenn man die Anlage hat, dann kann man es trotz allem nicht wegtrainieren.
Na toll, klasse. Jetzt sagst du mir auch noch, dass ich kein Sixpack bekommen kann wahrscheinlich. Bauchmuskeltraining sorgt für einen Waschbrettbauch.
Ja, meistens unterhalb des Fettes. Und man sieht es da nicht. Ja. Sixpack erreicht man nicht durch Muskeltraining, das ist auch schon mal ganz wichtig, sondern nur begleitend. Du musst ja erstmal die Schicht, die da oben drüber liegt, wegtrainieren. Und das ist das Entscheidende. Und dann hat man irgendwann ja einen Blick auf das Relief, was man so gerne hat. Aber erstmal gibt es genetische Unterschiede. Nicht alle schaffen das. Das Zweite ist, in der Tat, wenn du oben eine Fettschicht hast, gilt es, diese erstmal wegzutrainieren. Und das Dritte ist, dass das Grundproblem, auch wenn du noch so viele Muskeltrainingsübungen für den Bauch machst, wird die Fettschicht oberhalb des Bauches nicht verschwinden, weil eben eher der Körper auf die leichteren Fette, auf die leicht zugänglichen Fette zurückgreift, zum Beispiel im Gesicht, an den Schultern, an den Armen oder auch an den Beinen. Und insofern, ja, du kannst häufig noch so viel trainieren, das Sixpack wird meistens nicht auftauchen.
Ja, gut, dann müssten wir nochmal eine Bauchübung vorstellen auf die Schnelle, oder? Damit wir mal in Bewegung kommen hier.
Ja, ja, das ist so eine kombinierte Rücken- und Bauchübung, die man einfach so machen kann. Also den Oberkörper nach vorne legen bis kurz auf die Oberschenkel, die Arme verschränkt auf der Brust und dann wieder langsam hochkommen und sich so weit wie möglich nach hinten lehnen. Da wird man merken, jetzt kommt ganz viel Spannung in den Bauch. Und genau das ist es quasi, was die gerade Bauchmuskulatur trainiert. Also nach vorne langsam beugen bis auf die Oberschenkel, das ist Rückenmuskulatur, und dann wieder hochkommen, wie so eine Pendelbewegung, hoch und dann noch weit nach hinten lehnen und dann ist der Zug auf die Muskulatur. So kann man im Sitzen auch was für den Bauch und für den Rücken tun.
Stimmt das wirklich?
Wer wenig schwitzt, ist gut trainiert.
Ja, das sehen wir ja in der Sauna, dass das nicht stimmt. Diejenigen, die häufig in die Sauna gehen, die schwitzen ja schon nach 2 bis 3 Minuten und die seltenen Saunagänger, ja, die fangen ja erst gar nicht an zu schwitzen. Und gleiches gilt für den Sport übrigens auch. Der Sportler hat eine viel bessere Temperaturregulation. Bedeutet also, dass er viel besser seine Temperatur dort, wo er sie haben möchte, stabilisieren kann. Und Hitze ist ja für den Körper einerseits notwendig, um Leistung zu erbringen, eine gewisse Erhöhung der Körpertemperatur. Aber Hitze ist auch gefährlich insofern, als dass sich bestimmte biochemische Prozesse verändern, Beispiel Fieber. Zu hoch darf die Körpertemperatur auch nicht sein. Und das lernt der Sportler. Das heißt, Sport ist quasi wie Sauna. Temperaturregulation erlernen. Und deswegen schwitzen Sportlerinnen einfach besser und effizienter, weil sie erstens mehr Schweißdrüsen bekommen durch das häufige Training. Das zweite ist, dass die Schweißproduktion einfach weniger Mineralien beinhaltet. Also deswegen stinkt der Schweiß zum Beispiel der sportlichen Menschen häufig auch nicht so intensiv. Heißt, Effizienz in der Temperaturregulation ist bei Sportlern besser. Deswegen schwitzt er in der gleichen Belastungssituation manchmal sogar mehr als der Nichtsportler.
Immerhin bei kleinen Übungen kommen wir vielleicht nicht so ins Schwitzen bei unseren Quickies, die wir immer wieder gern vorstellen. Ja. Trotzdem heißt es ja auch, 15-Minuten-Workouts bringen nichts.
Nee, das ist ja Quatsch. Ich mache das auch häufig, wenn ich selber auf Reisen bin, dann nutze ich solche Momente, ja, indem ich mal eben 20 oder 30 Kniebeugen mache, ein paar Liegestütze mache. Das ist ja nichts anderes. So ein 15-Minuten-Workout mal zwischendurch eingezogen in den Alltag. Ja, es gibt viele Trainingsmethoden, die man in kurzer, effektiver Zeit machen. Man kann auch das Treppenhaus mal eben 5 oder 6 Etagen hochlaufen und schon hast du eine Herz-Kreislauf-Aktivierung. Ja, das bringt schon total was.
Zum Schwitzen fällt mir noch was ein. Eine Erkältung kann man ausschwitzen. Ist das ein Irrtum oder?
Das ist ein Irrtum. Genauso wie Alkohol übrigens, den kann man auch nicht ausschwitzen. Ja. Weil Schwitzen hat ja etwas mit Temperatur zu tun. Und ich erzähle gleich noch zum Alkohol später. Mhm. Aber die Erkältung ist sogar hochgefährlich, wenn ich versuche, letztendlich auf eine bestehende, vielleicht sogar Infektion mit körperlicher Aktivität zu reagieren, heißt es ja, das Immunsystem wird zusätzlich belastet. Wenn es sowieso viel Arbeit hat mit einem Virus, dann ist es sogar gefährlich, es zusätzlich noch zu stressen. Und dementsprechend würde ich gerade dann sagen, nein, Finger weg von einer körperlichen Aktivität oder maximalen kleinen Spaziergang, weil eben das Immunsystem in seiner Arbeit entlastet werden muss. Und natürlich drohen dann sogar ganz extreme Veränderungen, dass sich vielleicht Entzündungen am Herzmuskel niederschlagen. Und das möchte natürlich kein Mensch. Also lieber mal eine Pause machen und nicht versuchen, es auszuschwitzen. Gleiche gilt übrigens auch für Sauna. Auch das ist ja ein Stress für den Organismus. Also auch da, gerade wenn ich eine intensive Erkältung habe, bitte nicht tun. Weil der Körper hat schon genug mit sich selber zu tun. Und dann würde die hohe Temperatur eben noch mehr quasi belasten.
Ja, dann sag noch mal was zum Alkohol.
Ja, der Alkohol ist ja auch letztendlich Gift für den Organismus, leider, auch wenn er noch so barrikähnlich angebaut wurde, so rot und lange gelagert wurde. Der Körper will es möglichst schnell loswerden. Aber es muss über die Leber natürlich laufen. Es muss also entgiftet werden. Und das heißt, dass es nichts über die Schweiß- oder Transpirationsebene funktioniert. Nein, Temperatur und Alkohol haben nichts miteinander zu tun. Auch hier ganz im Gegenteil sogar. Wer also mit einer leichten Alkoholisierung auch dann noch versucht, Sport zu treiben, auch Finger weg davon. Warum? Weil natürlich die Koordination, die Bewegungsqualität durch den Alkohol gestört ist. Reaktionsfähigkeit, Bewegungsgenauigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit verändert sich.
Mal eine ganz doofe Frage.
Reden beim Sport führt zu Seitenstichen. Wenn das ein Mythos ist, dann frage ich mich, bin ich fitter, wenn ich beim Sport viel rede?
Ich laufe ja viel mit meiner Frau und die erzählt mir viel.
Ja.
So muss ich gar nicht so viel reden, aber ich muss immer nicken und ja sagen. Aber das ist wirklich für uns ein ganz soziales Momentum, was große Freude macht, das gemeinsam zu tun. Man kann natürlich während des Sporttreibens, gerade auch während des Laufens zum Beispiel, reden, wenn man es gelernt hat, rhythmisch zu atmen. Man wird ja leider häufig verleitet dazu, dass man dadurch mal schneller atmet, dass sich etwas verändert. Dadurch entstehen die Seitenstiche. Wir haben so ein Zwerchfell in der Mitte des Körpers, trennt ja Oberbauch von Unterbauch oder von Oberkörper. Und dieses ist an Bändern aufgehangen. Und wir gehen davon aus, weil es ja immer seitlich ist, dass sich Bänder verspannen und eben die Rhythmik des Zwerchfells, was ja gerade bei der tiefen Atmung während des Sporttreibens uns mehr mit Sauerstoff versorgt, deswegen ist die Bauchatmung ja sehr bedeutsam, dass eben diese Bänder sich in irgendeiner Form verspannen. Heißt also, man darf nicht zu viel reden, nicht zu hektisch, sondern ganz ruhig erzählen, das geht, ja, laufen ohne zu schnaufen. Aber wenn es dann zu intensiv wird, die körperliche Aktivität, dann sollte man besser die Klappe halten, weil das passt dann nicht zueinander.
voller Bauch begünstigt Seitenstiche. Ist das dann auch ein Mythos?
Nee, da würde ich sagen, da ist schon etwas dran, weil es auf jeden Fall die Bewegung des Zwerchfells ja behindert. Es bedeutet also, dass du zwar bei körperlicher Aktivität dann gefordert bist, in den Bauch tief reinzuatmen, und wenn du dann natürlich einen mechanischen Widerstand hast, eine Gänsebraten dort liegen hast, der ein paar Stunden dort lagert, dann ist es schon nicht gut, weil das Zwerchfell einfach dich nicht ausreichend mit seiner Bewegung mit Sauerstoff versorgen kann. Und das kann deutlich intensiver dazu führen, dass Seitenstiche entstehen.
Zu guter Letzt komme ich auf einen Mythos, den wir hinterfragen sollten. Unsportlichkeit ist angeboren.
Ja, eine schöne Ausrede. Oma war auch immer schon dick, das habe ich mir gedacht, ja. Solche Ausreden hört man ja immer sehr gerne, und die Knochen sind es ja sowieso schuld, weil sie nämlich so groß sind. Aber Scherz beiseite. Ja, es gibt schon so eine gewisse genetische Prädisposition, die aber, liebe Eltern, auch dadurch bedingt ist, wie ihr es vorlebt, wie ihr es zeigt und wie ihr auch selbst während der Schwangerschaft Kind bereits stimuliert habe. Denn wir haben ja früher immer gedacht, Gene sind fix und sind unbeeinflussbar und die sind uns Gott gegeben im weitesten Sinne. Wir wissen mittlerweile, dass die sogenannte Epigenetik uns einfach dazu führt, dass auch Gene verändert werden können. Und das bedeutet insbesondere, ja, wenn eben Eltern vorleben, dass kein Sport getrieben wird, dass viel gesessen wird und viel Inaktivität gemacht, dann übernimmt es Kind. Aber nicht, weil es genetisch angelegt ist, sondern weil es einfach geprägt ist durch den Lebensstil der Eltern und des eigenen. Und das führt zu dieser Veränderung.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
So, jetzt haben wir tatsächlich, Ingo, 25 Mythen hinterfragt. Nun brauchen wir zum Schluss ja noch eine Übung, weil unser Kopf so raucht, ein bisschen zu entspannen. Was schlägst du vor?
Also ich würde, ich würde gerne eine Jubiläumsübung machen.
Okay, ja, auch gut.
Ja, und die kram ich natürlich wie immer. Was mache ich? Ja,
jetzt 50 Liegestütze.
Nein, wir machen den Hacker. Meine Lieblingsübung. Ja, siehst du? Okay. Wir machen natürlich den Hacker zur 50. Sendung. Und ich hoffe, alle, die schon mal gehört haben, wissen, was ich damit meine. Also, wir sitzen aufrecht, legen die Oberarme an, beugen die Arme im Ellbogengelenk, Hand ist offen, Daumen zeigen nach oben und wir führen ganz kleine, schnelle Hackbewegungen durch. Zack, 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 geht's richtig los, hohe Geschwindigkeit, und das ist letztendlich eine Vollkaskoversicherung gegen den Rückenschmerz. Aktiviert, bringt uns auch jetzt den Sauerstoff ins Gehirn, und so sind wir für die nächste Folge wieder frisch und vital. Der Hacker, meine Lieblingsübung, ja, ich glaube, er hat's verdient, zur 50. Sendung nochmal aufzutauchen.
Genau, das machen wir denn 50 Mal. Vielen Dank, Ingo. Das war sehr aufschlussreich. Und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt fit und gesund.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.